Einen wunderschönen guten Tag aus Studio 1 hier beim ABS-Magazin heute am, was haben wir heute? Den 19. natürlich, den 19.02.2014 und die Übergabe hier vom Studio war jetzt fliegend. Die Vorsendung verlässt jetzt gerade den Raum und wir können uns auch ein bisschen von diesem Raum, um uns auf die nächste Stunde einzustimmen. Und ich habe da ein paar Dinge vorbereitet, die dann hier an den Start gehen, nämlich Themen. Wir haben heute Gäste haufenweise, die platzieren sich auch gerade hier im Studio, das ist eine Umbaupause, sozusagen die Kulissen oder in diesem Fall die Gäste schieben sich hin und her und finden ihren Platz und ich beginne jetzt einfach mal, um hier, wie gesagt, reinzukommen mit etwas Musik und los geht's. So, jetzt das ABS-Magazin ist am Start. Musik war oder ist noch im Hintergrund. Und ich hatte gesagt, wir haben Gäste. Heute begrüße ich erstmal die Dame zuerst. Barbara Lessing von der Geschichtswerkstatt Offenbach. Dann den Günther Burkhardt, auch von der Geschichtswerkstatt Offenbach. Und den Tim Schuster. Hallo Tim, hallo Barbara, hallo Günther. Und ihr kriegt auch die Mikrofone auf, dass ihr auch Hallo sagen könnt.
Hallo.
Hallo allerseits.
Hallo. Hallo.
Und wir beginnen jetzt mit dem Tim Schuster. Der Tim Schuster war vor 2 Wochen schon mal bei uns in der Sendung ABS-Magazin, damals zusammen mit dem
Lothar Augustin.
Mit Lothar Augustin. Und wir hatten das Thema Kulturcampus Bockenheim. Was wird aus dem ehemaligen Campus, was wird aus dem Studierendenhaus? Und wir hatten versprochen, dass wir am Thema dranbleiben und deswegen ist auch der Tim heute hier. Es hat sich eine Entwicklung ergeben bezüglich Kulturcampus Bockenheim. Und da steht wohl im Stadtparlament demnächst ganz bald eine Entscheidung an. Vielleicht kannst du uns darüber mal was sagen.
Ja, genau. Also im Prinzip ist es so, wie du gesagt hast, es wird sich jetzt in den nächsten Wochen und Monaten eigentlich sehr viel entscheiden auf dem Campus. Es ist ja eine Geschichte, die läuft jetzt schon seit 10 Jahren ungefähr so vor sich hin und seit ungefähr genauso lang oder sogar schon länger gibt es sehr viele Leute, die sich darum kümmern, was auf diesem Campus passieren soll. Verschiedene Bürgerinitiativen schon seit langem. Mittlerweile hat es aber noch eine ganz größere Dynamik angenommen, gerade in den letzten Monaten nochmal zunehmend und auch jetzt in den letzten Wochen, dass sich da unglaublich viele Menschen zusammengetan haben, denen es eben nicht egal ist, was da passiert, sondern die mitgestalten wollen oder die eigentlich diesen Campus als ihren Raum begreifen und auch als einen wichtigen Ort, wo entschieden wird, wie die Stadt überhaupt gelebt wird, wie wir in dieser Stadt leben und auch die Frage, wem gehört die Stadt, stellen. Und jetzt ist es so, dass, wie gesagt, jetzt fallen Entscheidungen, also es werden jetzt die ganzen Bebauungspläne gehen, gerade durch die Ausschüsse im Stadtparlament und bis Ende März wollen die es relativ schnell dadurch haben. Und dann eben Bebauungspläne verabschieden. Und gleichzeitig gibt es jetzt einige Streitpunkte, die sich eben auch sehr kurzfristig entscheiden könnten, vielleicht auch noch ein bisschen länger.
Welche wären das?
Also es ist eine ganze Reihe von Sachen. Also ich habe ja gerade gesagt, es ist eine große Dynamik rangekommen, gerade nochmal in den letzten Wochen. Es haben sich sehr viele Wohnprojekte beworben für Wohnungen auf dem Campus, für gemeinschaftliches Wohnen. Da sind auch spannende Sachen dabei, die tatsächlich irgendwie mit Sozialzentrum und emanzipative Projekte dort umsetzen wollen, die jetzt sehr viel angewachsen sind. Ich greife da einfach mal 2 raus. Das eine ist der Förderverein Roma, der vor einigen Wochen ein Konzept vorgestellt hat für ein Roma-Haus auf dem Campus. Und zwar haben die das schon sehr gut ausgearbeitet, dass praktisch sie ein Haus machen wollen, wo 8 bis 10 Roma-Großfamilien wohnen können, wo es auch ein Sozialzentrum, eine Beratungsstelle geben soll und auch öffentliche Angebote. Und die haben jetzt ihr Konzept eingereicht für den Campus und es ist gerade angesichts der Entwicklung auch sehr viel rassistische Vorbehalte gegen Roma in Frankfurt und sehr großer Zuzug auch eben ein sehr spannendes Projekt, weil es eben dem was entgegensetzt, was ganz Konkretes, die Menschen in den Stadtteil holt und dadurch auch eine Vielfalt auf dem Campus ermöglichen würde.
Mhm. Und das Stadtparlament entscheidet, also es gibt tatsächlich Anträge, die jetzt vorliegen oder wie kann man sich das, was entscheiden die?
Naja, es gibt einmal diesen Bebauungsplan, der ist relativ irgendwie schon erstmal als Entwurf da, über den entscheiden sie, dann gibt es noch die Möglichkeit, Einspruch dagegen einzulegen. Das ist dann ein Prozess, der ab März starten wird,
ja.
Aber jetzt wird das erstmal so wie die Rahmenbedingungen praktisch, wo schon sehr viel eigentlich festgelegt ist auf dem Campus, wird entschieden.
Mhm. Da stehen aber, also du hast jetzt einmal gesagt, Förderverein Roma, aber es gibt ja auch um das ehemalige Philosophikum eine Entscheidung. Und da steht was an, aber man weiß eigentlich gar nicht, wer entscheidet, also die politischen Gremien oder Privatfirmen.
Das ist eigentlich genau die Frage. Also das ist jetzt die Entwicklung der letzten Tage, kann man wirklich sagen, weil es gibt dieses Projekt von der Wohngruppe Philosophikum, die da ein Projekt mit 150 Menschen, die da wohnen wollen, mit Sozialeinrichtungen, mit Cafés, auch mit Ateliers, ein ganz tolles in den Stadtteil hineinwirkendes Projekt. Und die haben dieses Projekt schon lange praktisch in den Ring geworfen und sich auch seit Jahren für dieses Philosophikum eingesetzt, was ja seit 13 Jahren leer steht. Jetzt ist die neueste Entwicklung, dass die ABG am letzten Freitag irgendwie ganz groß und sehr überraschend, natürlich auch nicht ganz zufällig, gerade jetzt, wo die Entscheidungen anstehen, plötzlich Angebote von zwei Investoren, also Privatinvestoren, aus dem Hut gezaubert hat, kann man sagen, die einfach viel mehr Geld, oder das heißt mehr Geld, es geht um 2 Millionen mehr, die in den Ring werfen, um dieses Haus zu kaufen. Die dann aber auch andere Pläne damit haben, und zwar eben ein deutlich teures gehobenes Wohnen, wie sie es ausdrücken, also teure Wohnungen dort realisieren wollen. Und das ist jetzt praktisch der Konflikt irgendwie, wer setzt sich da durch? Die ABG hat ihren Standpunkt, dass sie mit diesem Gelände möglichst das Maximum an Gewinn erzielen möchte, oder ist deren Vorgabe. Dann ist aber praktisch die Frage, ja, eigentlich ist es eine politische Entscheidung, weil es geht ja um die Stadt, und man kann nicht einfach sagen, oder es zumindest wäre jetzt der Standpunkt, man kann nicht sagen, es wird einfach an den Meistbietenden verscherbelt. Das ist das, was im Moment so im Raum steht.
Komme ich nochmal zurück zu, also Philosophikum, das ist auch so eine Entscheidung, man weiß eigentlich nicht, wer da letztendlich entscheidet oder wie die Entscheidungsstrukturen sich zusammensetzen, weil das eigentlich nicht mehr im Bereich der parlamentarischen Auseinandersetzung ist, sondern das Gebäude ist vergeben und der Eigentümer überlegt jetzt, wie die Nutzung aussieht.
So könnte man sehen, aber da der Eigentümer ja eigentlich zumindest offiziell eine Tochtergesellschaft oder ein städtisches Wohnungsbauunternehmen ist, was eigentlich...
Hat das eine besondere Dimension?
Ja, also es ist ein bisschen absurd, wenn ein solches Unternehmen jetzt wie ein Privatinvestor argumentiert, weil eigentlich gehört diese Entscheidung, ist eine politische Entscheidung, das kann nicht einfach irgendein Vorsitzender dieser...
Ja, oder der Meistbietende entscheiden. Also das seht ihr so. Und der Ortsbeirat hat ja auch was zu sagen eigentlich. Also wie steht der Ortsbeirat zu der ganzen Geschichte?
Ja, der hat eigentlich nicht viel zu sagen, denke ich mal. Aber er ist natürlich eine Form von Öffentlichkeit.
Ich meine jetzt nicht den Einfluss, sondern der hat ja auch eine Meinung, so meine ich das.
Also die ist unterschiedlich, weil das sind ja auch verschiedene Fraktionen, die da drin sitzen. Also da kann man jetzt schwer zusammenfassen, was deren Meinung ist. Auf jeden Fall werden sie am Donnerstag, jetzt morgen Abend um 19 Uhr im Studierendenhaus, diese Bebauungspläne nochmal vorstellen und dann auch darüber diskutieren, oder zumindest ist eher eine Informationsveranstaltung.
Ja. Aber zumindest hat man die Möglichkeit als Bockenheimer da oder auch alle anderen, die sich dafür interessieren aus der Stadt Frankfurt, sich das mal anzuschauen, wie das aussehen soll, was da bisher so angedacht ist.
Genau, man hat die Möglichkeit, da hinzukommen um 19 Uhr und sich das anzuschauen, aber man hat auch die Möglichkeit, wenn man möchte, eben auch seinen Standpunkt dazu darzulegen. Mhm. Und zwar einmal in dieser Veranstaltung natürlich, diese öffentliche Veranstaltung. Und zum anderen gibt es noch eine andere Veranstaltung.
Ja. Also vielleicht kann man gerade noch mal sagen, also der Kulturcampus, das war jetzt alles irgendwie Dinge, die Initiative Kulturcampus Bockenheim ist in dem Sinne kein Verein, der feststeht, sondern ihr seid ein Zusammenschluss aus mehreren Interessensgruppen. Vielleicht kann man die noch mal ganz kurz nennen, auch in dem Zusammenhang.
Also wir nennen uns nicht Kulturcampus, sondern das ist eigentlich ein Schlagwort, was ursprünglich von der Stadt reingekommen ist. Also wir beschäftigen uns damit, und jetzt in diesem Punkt ist es im Moment so, dass da sich zum Beispiel die Projektgruppe Philosophikum beteiligt, der schon genannte Förderverein Roma, die Initiative Zukunft Bockenheim und das Offenhaus der Kulturen sowie der AStA ist auch mit dabei. Und dann eben noch Gruppen aus dem Netzwerk Wem gehört die Stadt. Also es ist jetzt ein breites Bündnis von Leuten, die sich einfach dafür kämpfen wollen, was auf dem Campus passiert.
Die Situation ist ja die, dass viele Leute da eigentlich Probleme mit haben, dass die ausgeschlossen wurden und dass da Entscheidungen über den Kopf hinweg gefällt werden und dass so wenig Einflussnahme besteht. Was seht ihr für euch an Möglichkeiten, aktiv und initiativ zu werden? Was habt ihr vor in der nächsten Zeit?
Also jetzt ganz akut wirklich versuchen wir dazu Stellung zu beziehen und laden vor allem auch alle ein, es sind ja sehr viele Leute, denen der Campus nicht egal ist, auch ihren Standpunkt dazu kundzutun. Jetzt haben wir auch eben anlässlich dieses Termins am Donnerstag, gibt es eine Veranstaltung, und zwar eine Demo, ein Campusrundgang, also eine Demo um, angemeldete Demo um den Campus herum, um 17 Uhr in der Bockenheimer Warte. Und da werden eben diese ganzen Projekte, die ich jetzt nur ganz kurz angerissen habe, nochmal vorgestellt. Da kann sich jeder ein Bild von machen. Und dann ist natürlich auch das Ziel, wer möchte, kann dann hinkommen und eben auch lautstark seine Meinung dazu kundtun und sich dafür einsetzen, was er für richtig hält, was auf dem Campus passiert.
Mhm. Ich habe das jetzt gerade eben irgendwie gefragt. Wann war das?
Jetzt am morgen Nachmittag um 17 Uhr, und zwar an der Bockenheimer Warte geht's los, und dann geht's einmal rund um den Campus. Genau, das wird bestimmt eine ganz hübsche Veranstaltung, bisschen Musik, und mal schauen.
Ja, gut, Tim. Wir bleiben einfach in Verbindung. Wenn sich da neue Perspektiven ergeben, dann telefonieren wir, oder du kommst wieder ins Studio, oder jemand von diesem Zusammenschluss von Menschen, die für sich entschlossen haben, wir wollen initiativ werden rund um den Campus Bockenheim. Und ich bedanke mich jetzt erstmal bei dir.
Ich bedanke mich auch.
Und ja, also wir hören wieder davon. ABS Magazin bleibt dran, und wir machen dann jetzt hier nochmal eine interne Umbaupause, und dann machen wir gleich mit Barbara und Günther weiter. Ja, ich bin zwar kein Musikredakteur, sondern irgendwas anderes hier bei Radio X. Es tut mir aber auch immer in der Seele weh, die Musik einfach abzubrechen. Aber gerade bei den groben Junggesellen. Aber die Zeit rennt, und wir haben noch ein anderes Thema, dem wir uns widmen wollen. Und ich bin gerade gefragt worden, wie ich das denn jetzt überleiten will. Ha, ganz einfach. Es geht um die Gestaltung von Räumen, von Lebensräumen. Und wir alle sind daran beteiligt, an dem, was in unserer Umwelt passiert, direkt, mittelbar oder unmittelbar. Wir haben nicht immer die Einflussmöglichkeiten, aber wir haben zumindest die Möglichkeiten, uns zu kümmern, uns zu interessieren. Und das Interesse an der Vergangenheit und wie die Vergangenheit auch in die Gegenwart wirken kann, ist ein Grund, warum ein Künstler namens Gunter Demnig vor mittlerweile über 20 Jahren sogar schon eine Initiative begründet hat, einfach dadurch, dass er es getan hat. Er hat die sogenannten Stolpersteine als künstlerisches Projekt gestartet, und bei den Stolpersteinen soll an die Opfer des Nationalsozialismus im engeren und im weiteren Sinne erinnert werden. Und das hat die Gabi, die ich heute hier auch nochmal recht herzlich begrüße am Mikrofon. Die Gabi kennt ihr vielleicht, die war schon einmal dabei. Und wir haben uns überlegt, das ist ein Thema, das uns interessiert. Stolpersteine war unser Interesse, ne?
Das war unser Interesse, genau.
Und dazu haben wir uns jetzt heute Leute eingeladen, die eben mit dieser Arbeit Stolpersteine zu tun haben. Eben nochmal Barbara Leising. Nicht Lessing, Entschuldigung, bin ich gerade eben korrigiert worden während der Musik, Barbara, und der Günther Burkhardt. Vielleicht fangen wir einfach so an. Geschichtswerkstatt Offenbach, das ist so ein Begriff. Habt ihr da so eine Halle, wo ihr am Schraubstock sitzt und Geschichte schraubt, oder was kann man sich darunter vorstellen?
Also die Geschichtswerkstatt, darin wird schon deutlich, dass es auch darum geht, dass wir zusammen etwas herstellen. Es ist allerdings nichts am Schraubstock, sondern bei uns entstehen Ausstellungen, bei uns entstehen auch Veröffentlichungen, Broschüren und so weiter. Und immer wieder machen wir Projekte, bei denen wir Führungen machen durch die Stadt. Unser Themenschwerpunkt ist der Nationalsozialismus und dann die Lokalgeschichte. Und die Stolpersteine sind einer unserer Schwerpunkte, nicht der einzige. Mhm. Gelegentlich ist es so, dass es sehr stark uns beschäftigt für ein paar Monate, aber es gibt auch viele andere Themen zum Thema NS-Zeit, Faschismus, Widerstand, die uns beschäftigen.
Also aus lokaler Sicht dann hier aus unserem Sendegebiet.
Richtig,
Offenbach.
Offenbach, Stadt und Kreis, ja. Und so eigentlich.
Mhm. Vielleicht kannst du da so ein, zwei Sachen mal exemplarisch nennen, was da an Arbeit, an Geschichtsarbeit, an Werkstattarbeit geleistet wird, Günther. Du bist ja jemand, der was auch in der Werkstatt was Besonderes macht, mit anderen.
Wir, und das ist schon eine geraume Zeit jetzt, ein Schwerpunkt unserer Arbeit, wir versuchen, uns die Stadt zu erlaufen und mit dem Fahrrad zu erfahren, also im wahrsten Sinne des Wortes zu erfahren, indem wir zu verschiedenen Themen zu Fuß oder per Fahrrad unterwegs sind, uns dabei ja anhören und anschauen, wie diese Stadt geworden ist, so wie sie ist. Da gibt es zum Beispiel den Schwerpunkt, dass diese Stadt eigentlich schon immer eine Migrationsstadt war. Das heißt, wir untersuchen größere Gruppen, aber auch Einzelpersonen, die im Laufe der letzten 500 Jahre nach Offenbach gekommen sind, beziehungsweise nicht freiwillig von hier weggegangen sind. Das beginnt so um 1556 und endet in der Gegenwart. Das ist einer dieser Schwerpunkte. Ein anderer ist eine bedeutende Gruppe in Offenbach, die mal so an die 30% der Bevölkerung gestellt hat, nämlich die Juden, deren Kultur eigentlich ausgelöscht worden ist. Deren Kultur versuchen wir uns einfach wieder mal zu nähern, auf fast archäologische Art und Weise, nämlich indem wir uns 5 Friedhöfe in und Offenbach anschauen, bis hin zur Übersetzung von Grabsteinen. Wir machen natürlich, die Stolpersteine sind schon erwähnt worden, wir machen auch Wanderungen von Stolperstein zu Stolperstein und erzählen was darüber, A, was dieses ganze Projekt soll und B, wer denn diese Menschen da waren.
Also ihr versucht jetzt die Möglichkeit, den Menschen nochmal sich erinnern zu können, zu schaffen. Und ihr seid ja eine Geschichtswerkstatt. Habt ihr denn so ein festes Werkstattsteam mit Meister und Lehrlingen und Gesellen? Oder wie kann man sich das vorstellen? Also wenn so Geschichte erarbeitet wird, also wenn du sagst, dass zum Beispiel die Geschichte der Menschen jüdischen Glaubens in Offenbach, die mal bis zu 30% Bevölkerungsanteil ausgemacht haben, wie kommt ihr an die Biografien oder was mit den Menschen passiert ist? Also macht ihr das alles selbst oder?
Das ist, glaube ich, dann der Werkstattcharakter. Also wir sind natürlich nicht die Profis, die alles wissen und nun losmarschieren und das weitererzählen, sondern das Forschen, das Recherchieren und das Forschen, Recherchieren und das Herausfinden von Biografien, das ist schon ein wichtiger Teil unserer Arbeit. Das macht richtig viel Spaß. Das ist oft Detektivarbeit, Sachen zu entdecken, Teile der Geschichte aufzugraben, von der bisher noch keiner wusste, niemand darüber erzählt hat. Das ist das, was Spaß macht. Und es macht auch Spaß, es dann weiterzuerzählen an Schulklassen, an Jugendgruppen, in Stadtrundfahrten, Führungen, alles Mögliche. Also das ist schon zweigeteilt. Und Werkstatt, wir sind kein Verein, sondern wie gesagt eine Werkstatt. Und das bedeutet, wir sind in einer sehr losen Struktur. Es gibt keinen Meister, es gibt keine Lehrlinge, sondern es gibt nur Lehrlinge. Es gibt keine professionellen Historiker bei uns. Wir sind aber, würde ich mal behaupten, mittlerweile schon ganz gute Fachleute zu bestimmten Kapiteln der Offenbacher Geschichte. Da haben wir richtig Spaß dran. Wir haben bei unseren Treffen immer Leute, die viel zu erzählen haben und gleichzeitig auch welche, die viel hören wollen. Mhm. Es sind immer noch ein paar wenige Zeitzeugen bei uns. Leider gibt's ja nicht mehr viele, aber die da noch sind uns sehr, sehr wichtig und wir hören dann immer zu und versuchen möglichst viel uns zu merken, weil wenn die nicht mehr erzählen können, dann müssen wir es weiter erzählen.
Und auch die Altersgruppe, die Altersspanne ist weit gespannt in eurer Werkstatt. Mhm. Geschichtswerker zwischen 20 und 90 Jahren etwa haben wir so herausgefunden.
Ja, stimmt.
Ich habe vorhin im Vorgespräch, weil wir treffen uns ja heute auch das erste Mal, wir haben ja vorher zwar uns Kontakt aufgenommen, habe ich aus Versehen mal den Verein das Wort fallen lassen. Und da kam sofort von Barbara, da hast du gesagt, nee, wir sind kein Verein. Aber vielleicht ist es ganz wichtig, dass man diesen Fehltritt, den ich da vorhin geleistet habe, dass man den trotzdem nochmal plastisch macht, was euch eben zum Beispiel von so vielen Geschichtsvereinen, die es gibt, unterscheidet.
Also wir sind auf unsere Art auch etabliert. Wir sind uns gibt schon 18 Jahre ungefähr. Allerdings haben wir unterlassen, uns als Verein zu gründen. Wir sparen uns das einfach. Wir sparen uns die Jahreshauptversammlungen, die Kassiererberichte und diesen ganzen Kram, weil wir glauben, dass es Energie kostet und weil wir glauben, dass dadurch eine Hierarchie entsteht, die nicht nützlich ist. Es ist sehr nützlich, dass man kommen kann, mitmachen kann, wegbleiben kann, ohne dass man erklären muss, warum man jetzt wieder bei einem Treffen nicht war, sondern dass jeder das so viel einbringt, wie er Lust hat. Und damit kommen wir seit 18 Jahren richtig gut hin. Wir haben, man könnte sagen, eine Stammgruppe, die schon sehr lange zusammenarbeitet, von vielleicht 5 oder 10 Leuten. Es kann auch mal sein, dass wir da zu 15 sitzen. Es kann auch mal sein, dass wir da nur zu dritt sind. Also ungefähr 60, 70 Leute sind immer auf unserer Einladungsliste.
Das Beispiel der Stolpersteine macht klar, wir haben vielleicht keine so große Stammbelegschaft, aber wir haben eine sehr große Schar von Gastarbeitern. Das meine ich ganz positiv. Sehr viele Menschen kommen mittlerweile zu uns mit dem Wunsch, mit dem Anliegen, hier oder dort für diesen oder jenen Menschen einen Stolperstein legen zu können, übernehmen eine Patenschaft. Und unser Prinzip ist eigentlich dabei, anzustreben, derjenige, diejenige, die die Patenschaft übernimmt, der oder die sollte auch dran gehen, zu recherchieren, was wissen wir eigentlich, was können wir eigentlich über diesen Menschen, diesen verstorbenen Menschen wissen und dieses Wissen halt zusammenzufassen. Und ja, wir haben weit über 100 Stolpersteine mittlerweile verlegt. Und das heißt, es sind weit über 100 Menschen zu uns gekommen, die für eine gewisse Zeit zumindest Gast bei uns waren, Gastarbeiter bei uns waren. Und einige sind auch verblieben.
Bevor wir nochmal so direkt über die Stolpersteine sprechen, es ist ja so, dass ihr auch bei der Geschichtswerkstatt in eurer Arbeit Schwerpunkte gesetzt habt, die zum einen, du hast jetzt gesagt, die Shoah und den Holocaust betreffen, aber es war die Zeit, des Nationalsozialismus war ja dadurch gekennzeichnet, dass man alle, die irgendwie nicht auf Linie zu bringen waren oder sich nicht bringen wollten, verfolgt hat. Und da gab es ja also auch noch viele andere Opfer aus allen Kreisen der Gesellschaft. Vielleicht kannst du dazu noch mal was sagen, was da auch eure Arbeit ausmacht, Günther.
Feststellbar ist schon bei der ersten Stolpersteinverlegung, da ging es um 5 oder 6 Steine, wo wir schon von Anfang an probiert haben, nicht nur die Opfer der Shoah zu würdigen, sondern auch uns anzuschauen, wo gab es eigentlich was anderes? Wo gab es Widerstand? Wo gab es Widerstand in dieser Gesellschaft? Und in unseren Stolpersteinen finden sich eine ganze Menge Menschen, die Widerstand geleistet haben. Aus dem politischen Bereich, aber zum Beispiel auch einer der ersten Stolpersteine, der wurde gewidmet einer Frau von den Zeugen Jehovas, die sich einfach bis ins KZ hinein geweigert hat, Wehrmachtsklamotten zu flicken und was ihr den Tod einbrachte.
Mhm. Ja, also der Versuch mit den Stolpersteinen ist halt, oder man könnte auch sagen, bei unserer Arbeit ist, dass wir versuchen, Identifikationsmöglichkeiten für Jugendliche, Kinder, Erwachsene zu finden, zu sagen, okay, das ist so ein Mensch, so ein Mensch könnte ich vielleicht auch gewesen sein, oder sich in irgendeiner Form zu identifizieren. Also Mitglieder des Jugendwiderstands war uns sehr, sehr wichtig, Edelweißpiraten oder jemand aus dem Arbeitersport, dass solche Menschen über die Stolpersteine oder auch über andere Veröffentlichungen vorgestellt werden, so dass man weiß, aha, da gibt's nicht nur eine Straße, die heißt so, sondern da gab's auch einen Menschen und der hat das und das erlebt, die Nazis haben ihn ermordet, nur weil er gegen die Nazis gewesen ist.
Ja, dann machen wir hier mal einen ganz kurzen Break und sind gleich wieder für euch da. So, ja, da sind wir wieder nach diesem kurzen Gepfeife. War keine so lange Erholung, die wollten wir uns auch gar nicht gönnen, sondern ich wollte einfach nur versuchen, eine kleine Zäsur zu machen. Und jetzt wollen wir über das reden, weshalb wir überhaupt auf Offenbacher Geschichtswerkstatt aufmerksam geworden sind, nämlich über die Stolpersteine nochmal ein bisschen ausdrückt. Wir haben es ja gerade eben schon angefangen. Wir haben hier in der Schützenstraße 12 vor dem Haus, in dem Radio X untergebracht ist und andere Kulturschaffende und Theaterhaus im Hinterhaus, gibt es 3 Stolpersteine. Und wir haben uns, da wir, kann ich ja sagen, mit derselben S-Bahn irgendwie hergekommen sind, uns zufällig getroffen, weil die Barbara nach dem Weg fragt und ich sagte, sie muss Barbara sein. Und sie war es und sie ist es. Und wir standen dann vom Haus und ich habe nochmal darauf hingewiesen, dass wir an der Schützenstraße 12, dass da auch Stolpersteine gibt. Und da hat der Günther, der auch erfahrener Stadtführer ist, auch gleich uns das erklärt, was es eigentlich mit der Idee der Stolpersteine auf sich hat. Also sie befinden sich bei uns direkt vom Hauseingang und die Schrift kann man nur lesen, wenn man dem Haus zugewandt steht.
Der Gedanke des Stolpersteins ist eigentlich ganz einfach, fast banal, aber umso genialer. Man sieht da diese Steine eingelassen in Boden. Man muss ja, um sie lesen zu können, den Kopf neigen. Das heißt, sich eine kleine Verbeugung vor diesen Steinen machen. Und wenn man wieder nach oben schaut, dann sollte man dahin schauen, wo dieser Mensch, für den der Stein da liegt, gelebt hat, wo er gewirkt hat. Das ist die eine Idee. Und die zweite ist, wenn es um eine Gruppe handelt, eine Gruppe von Steinen handelt, die dort verlegt ist, dann strebt Günter Demnig an, die auch so zusammenzulegen, ja, dass Familien, die auseinandergerissen worden sind, vielleicht in unterschiedlichen Lagern ums Leben gekommen sind, dass diese Familien wieder zusammengeführt sind. Das ist eigentlich der erste grundlegende Gedanke. Diese Verbeugung, das Blicken dorthin, dort hat jemand gelebt, dessen Name sehen wir hier. Und die Familien sind wieder zusammen.
Günter Demnig, da werden wir nachher noch mal kurz drauf eingehen, auf den Künstler. Bei dem Zusammenhang mit dem Stolperstein, hast du gerade gesagt, Barbara, ist noch was wichtig. Also das ist, worum geht es denn? Es geht nicht nur darum, so ein Denkmal zu haben, sondern damit verbindest du auch was. Was auch noch über das Gedenken hinausgeht.
Es ist insgesamt wichtig, dass wenn wir von der Erinnerungsarbeit sprechen oder davon, dass wir versuchen, geschichtliche Informationen zu vermitteln, dann ist es nicht nur bedeutsam, dass dieser Mensch aus dem Vergessen in die Erinnerung zurückgerufen wird, sondern immer insgesamt geht bei diesem Thema, denke ich, geht es auch darum zu sagen, dass das Ganze auch Auswirkungen auf die Gegenwart hat. Und dabei denke ich nicht nur daran, dass man Neofaschismus entgegenwirken sollte, indem man etwas mehr weiß, sondern dass man sich einsetzt gegen Rassismus und dass man bestimmte Strukturen erkennt. Für mich gehören dazu auch die Strukturen, wenn Menschen fordern, der Staat muss stärker sein, der muss uns vor Terrorismus und Verbrechen schützen und jeder ist bereit, seine persönlichen Rechte abzugeben dafür. Da ist auch ganz wichtig, dass man sich deutlich, dass man sich immer wieder klar macht, dass diese Strukturen des Gehorsams, des starken Staates, des sich unterwerfen einem Mächtigen, dass das immer noch besteht, dass es immer noch gefährlich ist. Aber zu den Stolpersteinen insgesamt wollte ich auch noch etwas sagen. Unsere ganz besonders tolle Erfahrung ist, wenn so viele Menschen dabei mitarbeiten, dass sich dieses Wissen weiter verbreitet, dass die Jugendlichen anfangen, sich mit Biografien auseinanderzusetzen, dass es Betriebsgruppen gibt oder irgendwelche Vereine, die sagen, okay, oder ja, die Offenbacher Kickers haben Stolperstein gespendet, zum Beispiel für einen früheren Präsidenten. Und das sind da alles solche Beispiele, dass Bevölkerungsgruppen, die sich mit diesem Thema nicht beschäftigt haben, plötzlich dabei sind, plötzlich mitmachen und sich diesem Teil ihrer eigenen Geschichte stellen.
Also weil du gerade auch der Offenbacher Kickers sagst, die haben da ja, soweit ich die Presse richtig verfolgt habe, sich lange als Verein ein Stück weit auch gegen diese Vergangenheitsarbeit gewehrt oder beziehungsweise es war niemand so da, der das so richtig anpacken wollte. Ist das auch so ein Effekt, dass also auch da Barrieren abgebaut werden durch die Stolpersteine?
Also lange bevor der Stolperstein für den Dr. Manfred Weinberg gelegt wurde. Lange vorher gab es schon die Festschrift 100 Jahre Offenbacher Kickers, in der diese Geschichte von ihm dargestellt war. Ja, also wir sind nicht die, die da irgendwas aufgedeckt haben, sondern das war einige Zeit vorher, waren das schon andere. Das waren die Leute von dem Fanclub und so. Das waren schon ein paar ganz tolle Sachen, auf die wir auch dann zurückgreifen konnten.
Ja. Gut, also es zeigt, dass man Leute anrührt, sich zu bewegen oder sich zu informieren. Und das ist also auch eine Zielsetzung. Und das hat ja auch einen pädagogischen Anspruch, obwohl ihr keine Pädagogen seid und nicht pädagogisch auftreten wollt.
Ich bin doch Pädagogin, aber okay. Das ist Zufall.
Aber okay, da flickst noch eins.
Ich auch.
Wo sind wir denn hier hingeraten? Und der Pädagoge? Nein, aber ihr macht aber, wenn ihr überhaupt so, wenn man das als pädagogische Arbeit macht, ihr die ganz anders, wie sie sonst normalerweise üblich ist, unter Pädagogen betrieben zu werden.
Kein Geschichtsunterricht klassischen Sinne.
Okay. Das war ein dickes Fettnäpfchen. Das habe ich jetzt nicht gewusst. Habe ich nicht gefragt vorher. Aber egal, nein.
Edge,
sehr schön. Aber es gibt ja also zu den... bei den Stadtrundfahrten geht um die Stolpersteine. Die Idee der Stolpersteine ist ganz wichtig. Ihr habt jetzt über 100 oder 135, die Zahl landest du vorhin, Stolpersteine in Offenbach, initiiert mit Gunter Demnig. Der ist auch in Offenbach öfters mal wir haben bei der Recherche festgestellt, dass der Demnig sehr umtriebig ist, viele Kilometer zurücklegt und immer ein Hämmerchen oder was dabei hat oder ein Kofferraum voller Materialien, um so ein Stolperstein zu verlegen. Wann war das letzte Mal da und wie sieht das vielleicht so aus? Also ist der Künstler dann tatsächlich derjenige, der das Loch ausgräbt und den Asphalt beiseite, oder habt ihr da auch Unterstützung?
Am Anfang, bei den ersten zwei Verlegeaktionen, hat er den Presslufthammer dabei gehabt und hat die Löcher selber noch in die Straße reingebuddelt, wo es nicht anders ging. Aber mittlerweile ist es so, dass wir da Unterstützung haben bei den städtischen Betrieben, die uns da sehr, sehr nett helfen, diese Löcher zu graben, dann da so ein Hütchen draufzustellen, dass auch keiner stolpert. Also die helfen uns sehr. Das ist ganz klasse, wie die uns unterstützen. Man kann sagen, es könnte wirklich schlechter sein. Wir werden sehr gut unterstützt bei allem, können uns verlassen drauf, dass wir auch das Haus der Stadtgeschichte haben für die Gedenkveranstaltung, die wir immer machen. Und ja, das ist jetzt das letzte Mal verlegt worden, war im vergangenen Sommer. Da haben wir wieder eine größere Zahl von Stolpersteinen verlegt. Ich weiß gar nicht, wie viel waren es, 12 oder 15, irgendwie sowas in dieser Art. Und Ende diesen oder Anfang nächsten Jahres kommt noch eine Verlegungsaktion. Es gibt Stolpersteine für ganz viele verschiedene verfolgten Gruppen mittlerweile in Offenbach. Allerdings gibt es für die ermordeten Homosexuellen noch keine Stolpersteine und es gibt auch noch keine für die verfolgten Roma und Sinti. Mhm. Da sind die Recherchen sehr viel schwerer als bei den jüdischen Opfern oder auch bei dem politischen Widerstand. Da ist sehr viel recherchiert, da gibt es sehr gute Archive, aber zu den beiden Opfergruppen, die ich eben genannt habe, ist es sehr viel schwieriger.
Woran liegt das? Hat das was damit zu tun, dass die auch nach dem Zweiten Weltkrieg noch lange in der Bundesrepublik nicht wahrgenommen werden wollten oder in der Ecke gedrängt wurden?
Ganz bestimmt, ja. Mhm. Also Homosexualität war lange noch kriminalisiert, und das ist sicher einer der Gründe dafür. Es gibt ein ganz gutes Archiv in Berlin, da ist auch mal jemand gewesen schon, aber es ist leider da auch nichts Offenbacherisches hervorgetreten. Mhm. Also wir sind da immer noch dran und versuchen halt, also wir werden das hinkriegen. Allerdings haben wir niemals im Sinn gehabt, vollständig alle Personen oder alle Opfer, also das ist in so einer Stadt wie Offenbach auch nicht möglich. Das kriegt man nicht hin, aber die Recherchen machen total viel Spaß und es ist unglaublich, mit wie viel Menschen man überraschend zusammenkommt. Mhm. Ja, die man sonst möglicherweise nie treffen würde, ja.
Ja, guten Tag. Da war es das böse Moderatorenwort. Ja und ach und oh. Wir sind hier ABS Magazin, immer noch für euch live on air aus Studio 1 bei Radio X 91,8 UKW und 99,85 im Kabel in Frankfurt, Offenbach, Mülheim und Neu-Isenburg. Und bei uns heute im Studio sind die Barbara und der Günther von der Geschichtswerkstatt Offenbach. Und wir hatten das Thema Stolpersteine, das war so der Aufhänger. Aber Geschichtswerkstatt ist nur noch viel mehr, wie wir jetzt hier festgestellt haben. Und wir hatten in der Pause, gerade eben in der Musikpause, nochmal auch miteinander geschwätzt. Und die Barbara hatte noch einen Punkt, den sie gerne auch in dem Zusammenhang nochmal erwähnt haben möchte. Dir gehört das Mikrofon. Sekunde. Jetzt, bitte.
Also die wie gesagt, die Geschichtswerkstatt gibt's schon ziemlich lange und was wir schon hatten von Anfang an, das war das Konzept einer Stadtrundfahrt zu den Städten von Verfolgung und Widerstand. Diese Stadtrundfahrten haben wir übernommen von den alten Herren, die aus eigener Erinnerung die Geschichte weitervermitteln wollten. Das waren Widerstandskämpfer, die haben Stadtrundfahrten mit dem Bus durch Offenbach gemacht und irgendwann war uns klar, wenn die nicht mehr leben, dann werden wir das weitermachen. So, das war eigentlich der Grund, die Geschichtswerkstatt zu gründen. Aus dieser Stadtrundfahrt, die war damals, glaube ich, so anderthalb Stunden, ist mittlerweile eine geworden, die gerade mal es schafft, nach 3 Stunden fertig zu sein. Wir fahren da mit einem Bus kreuz und quer durch die Stadt. Die Volkshochschule schreibt das Ganze aus und wir fahren zum Beispiel an der Klinik vorbei, an der die Euthanasieopfer
aussortiert.
Welche Klinik ist das? Das ist das städtischen Klinikum Offenbach. Ja. Da steht auch eine Gedenkstele, das ist auch eine Initiative der Geschichtswerkstatt gewesen. Und dort haben auch diese Zwangssterilisationen stattgefunden.
Ist das in diesen ehemaligen Psychiatriegebäuden
genau,
gewesen,
in dem alten
die jetzt abgerissen
Gebäude.
Wurden?
Ne? Nein,
oder steht
nein,
das noch?
Das steht noch.
Das ist
ja,
doch durch
ja,
den Neubau auch einiges
verschwunden. Rebentischzentrum.
Ach genau, so ja. Heißt das Rebentischzentrum.
Dann fahren wir dort entlang, wo die Gestapo war. Das heißt, heute steht da die Industrie- und Handelskammer.
Wo ist das in Offenbach?
Neben dem Ledermuseum.
Mhm.
Dann fahren wir am Biberer Berg vorbei, am Fußballstadion, weil dort dieser jüdische Rechtsanwalt Weinberg
der Präsident war,
verhindert hat, dass Hitler im Kickersstadion eine Propagandarede halten konnte. Mhm. Dafür ist er dann ja auch rausgeworfen worden und hat dann auch Berufsverbot bekommen. Wir fahren vorbei an verschiedenen Orten, die wichtig sind. Die frühere Synagoge, jetzt ist es das Kapitol.
Goethe-Ecke Kaiserstraße
in Offenbach und ganz viele andere Orte, auch Schauplätze von den ersten Morden der Nazis an dem Widerstand und so weiter. Und ganz interessant, der Platz, wo die Amerikaner in dem Nachkriegsjahr die Bücher gesammelt haben, die den Juden geraubt wurden. Ein riesengroßes Depot für Millionen von Büchern, das Archival-Depot und
Wo ist das in Offenbach gewesen?
Das ist auf dem Gelände der damaligen IG Farben, auf dem Chemie in Höchstgelände.
Ja, ehemalige Höchstgelände.
Nennt sich ja alle paar Jahre irgendwie anders.
Ja,
So, und da gab es eine große Lagerhalle, wo hunderte von Menschen nur damit beschäftigt waren, 46, 47 in diesen Jahren Bücher zu sortieren und zu versuchen, sie den früheren Besitzern wiederzugeben. Mhm. Ganze jüdische Bibliotheken der Freimaurer und der Gewerkschaften und der Parteien. Das wurde dort gesammelt, sortiert und wieder zurückgegeben. Mhm. Ein ganz wichtiges Kapitel, das bisher unbekannt war und was wir auch irgendwie wieder in die Öffentlichkeit geholt haben.
Du sprachst davon, dass wir auch schon Broschüren veröffentlicht hätten. Also aus der Geschichte von diesem Archival-Porn ist ein richtig ansehnliches Buch geworden.
Mhm. Jetzt bin ich gerade so etwas begeistert von den Sachen. Diese Stadtrundfahrten, die macht ihr also so für Schulen, habt ihr gesagt? Also da ist dann natürlich auch ein Stück weit die Idee wohl dahinter, das auch der jungen Generation zu vermitteln, dass da ein Kapitel stattgefunden hat, geschichtlich, das sich so nicht wiederholen wird, aber das auf alle Fälle immer eine Bedrohung für gesellschaftlich und auch für unsere Gesellschaft bedeutet, fürs gesellschaftliche Zusammenleben darstellt. Und dass es wohl auch deswegen halt wichtig ist, sich mit der Vergangenheit auseinanderzusetzen, damit Gefahren in der Gegenwart besser erkannt und auch besser gegengesteuert werden
genau,
kann.
Genau, welche Gefahren das sind, das ist das, was ich vorhin sagte. Also es geht nicht allein um Rechtsextremismus, sondern es geht darum, wie eine Gesellschaft sich verändert. Schulklassen, also es gibt oft Projektwochen, wo Lehrer sagen, und an einem Tag machen wir eine Stadtrundfahrt mit der Geschichtswerkstatt. Dann einmal im Jahr, immer am ersten Sonntag im November, machen wir ganz traditionell schon seit vielen Jahren eine Stadtrundfahrt, die Volkshochschule ausschreibt. Und man kann uns einfach buchen, also eine Schulklasse oder eine Gruppe kann sagen, jetzt machen wir mal eine Stadtrundfahrt. Ich habe mal eine Stadtrundfahrt gemacht, die hat jemand zum Geburtstag geschenkt bekommen.
Mhm.
Mit Fahrrädern sind wir durch kreuz und quer durch die Stadt gefahren. Also das geht alles und alles absolut kostenlos und wir machen das super gerne.
Ja, genau, das wollte ich gerade sagen. Also kostenfrei, bis auf eine Tatsache, also ihr wurdet früher von der OVP, vom Offenbacher Verkehrsbetrieben, unterstützt. Das ging dann leider nicht mehr, weil das einfach technisch, das war zu laut. Vielleicht kannst du dazu noch was sagen.
Ja, also einige Jahre haben die Offenbacher Verkehrsbetriebe uns einen Bus zur Verfügung gestellt und einen Fahrer. Das war ganz toll und das ging nur ein paar Jahre so und irgendwann haben wir gemerkt, diese städtischen Busse haben mit der Lüftung und allem, die sind unheimlich laut, die haben wenig Sitzplätze und man kann sich sehr schlecht verständigen in so einem riesigen Bus. Also ein Reisebus ist schon besser, aber die sind halt leider ein bisschen teuer und über die Teilnehmerbeiträge dann muss das dann irgendwie halt reinkommen.
Da geht es halt nur um die Busfahrt. Ansonsten, wer jetzt nicht mit Bus, sondern wer zu Fuß oder mit Rad unterwegs sein will, dem das nichts ausmacht, der kann euch dann, wie groß muss so eine Gruppe sein, damit ihr sagt, wir machen das? Macht ihr das für zwei Leute oder sagt ihr, sollten vielleicht schon so Schulklassenstärke oder die Hälfte davon?
Also mit zwei Leuten ist mir noch nie passiert.
Ja.
Entweder es war nie jemand, also überhaupt niemand da,
ja,
weil es fürchterlich geregnet hat, oder es waren halt auch schon 25, 30 Leute und man hatte schon wieder Bedenken, wie halte ich diese so eine große Fahrradgruppe über 25 Kilometer zusammen.
Ja.
Das ist natürlich schon ein echtes Problem.
Na gut. Da ist natürlich auch eine gewisse pädagogische Vorbildung gar nicht schlecht, wenn man die hat.
Ein bisschen Routine auch.
Ja.
Also wie gesagt, also manche von uns machen das wirklich schon ziemlich lange,
ja,
und wir schauen, dass es immer 3, 4, 5, 6 von uns gibt, die das auch können. Wir haben die ganze Stadtrundfahrt neu konzipiert, neu umgebaut, haben das jetzt im November zum ersten Mal gemacht und es war sehr erfolgreich. Die letzten Jahre sind die Busse immer voll. Da müssen wir dann immer ein paar Leute wegschicken und sagen, okay, entweder sie warten ein Jahr oder sie suchen sich ein paar Leute und engagieren uns.
Mhm.
Wenn die Leute den Bus bezahlen, wir machen das sehr gerne.
Ja. Jetzt, du hast vorhin gesagt, also zum Beispiel, ich will noch mal ganz kurz auf die Reaktion eurer Arbeit kommen, auch vielleicht in Verbindung mit den Stolpersteinen. Ich denke, das muss man auch erwähnen, dass also die Arbeit auch deswegen wichtig ist, weil es immer noch Leute gibt, die auch sich daran stoßen. Also zum Beispiel ein ganz drastisches Beispiel, Seehan-Jugendheim, eine Gemeinde in Südhessen, da sind Stolpersteine ausgegraben worden und ins Rathaus geschmissen worden. Man weiß nicht von wem. Also es gibt ja auch da sicherlich Ressentiments. Wie ist das in Offenbach? Und zum anderen, wenn ihr sagt, ihr tut bei der EHK, oder ihr habt bei der EHK eine was aufgestellt, das, ich weiß nicht, ob das so immer gern gesehen wird, dass da so eine Erinnerung steht, dass das Gestapo-Hauptquartier war, wo jetzt die EHK ihr Domizil gebaut hat. Also ist das, ja, wie ist es mit den Reaktionen?
Ressentiments gibt es wirklich sehr wenig in Offenbach. Wir haben da sehr wenig irgendwelche Barrieren überwinden müssen. Wir haben gleich von der ersten Aktion an haben wir einen Brief von dem Oberbürgermeister bekommen. Ich unterstütze dieses Projekt und das hilft uns eigentlich immer, noch heute.
Auch vom Herrn Krantke wahrscheinlich noch aus der Zeit.
Das war der Herr Schneider schon. Ja. Also das hilft uns und die auch von Bürgern, also ich kann mich nicht erinnern, dass Leute gesagt haben, was ist denn das für ein Mist, was soll das eigentlich?
Ja, schön.
Also ich könnte mir schon denken, dass es diese Leute gibt, aber ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass in Offenbach jemand sowas machen würde. Also mal ist ein Stolperstein verkratzt oder so, klar, da muss man dann mal gucken, dass man die wieder in Ordnung bringt, aber da kümmern wir uns ja drum. Ja. Wir putzen die einmal im Jahr.
Hat der Günther, habt ihr vorhin erzählt, da gibt es dann also tatsächlich so einen Tag, wo ihr sagt, wir putzen jetzt alles auf blank, weil diese Steine sind nicht einfach nur Steine, sondern die haben eine Messing oder haben eine Messingoberfläche,
Bronzeoberfläche.
Messing, Bronze. Ja, also sie schimmern zumindest Messingfarben.
Ja, ja.
Und die werden dann geputzt, dass sie auch wieder strahlen. Günther beharrt darauf, dass Bronze ist, also Bronze. wobei ich den Unterschied zwischen Bronze und Messing gar nicht so genau kenne, wenn ich ehrlich bin. Ich weiß nur, es leuchtet beides ähnlich gelblich und oder golden. Und ihr putzt die dann, das finde ich auch eine tolle Sache. Das ist also nicht nur Leute von der Kulturwerkstatt, sondern der
Geschichtswerkstatt,
genau. Danke. Also auch eine interessante Sache. Aber Stolpersteine gibt es ja auch international mittlerweile. Wie weit reichen da die Projekte? Und sind die auch von Günther Demnig mit ins Leben gerufen worden? Oder ist er auch aus dem Ausland quasi, ist er nicht kopiert, aber übertragen worden in andere Länder?
Also der Gunter Demnig ist der Künstler dieses Projekts Stolpersteine, und das kann man auch nicht einfach, kann nicht einfach irgendjemand kopieren oder so. Mhm. Und er hat auch immer noch, also es ist nicht so, dass man sagen kann, Gunter, du kommst jetzt und du legst jetzt so einen Stolperstein, wie wir den wollen, sondern ja, er entscheidet bei jedem Text selber. Okay. Ja. Das ist sehr wichtig.
Ja, natürlich.
Und er ist der Künstler, der diese Sachen herstellt mit ein paar Helfern, und der ist im Ausland unterwegs, in Russland, in Ungarn, in Frankreich, ich glaube in Polen auch, über 40.000 Stolpersteine gibt es mittlerweile. Irgendwann blinkt mal der ganze europäische Teil des Planeten, und das ist richtig toll.
Ja, das ist größte oder ist das größte Flächendenkmal weltweit, das toll. Da entstanden ist.
Und wir sind Teil davon.
Ja, und Offenbach bzw. ihr als Geschichtswerkstatt und alle, die können dort teilwerden. Ich möchte jetzt die Gelegenheit nutzen, bevor die Sendung zu Ende ist, nochmal hinzuweisen. Im Naxos-Kino in der Hasengasse 4, da gibt es am Mittwoch, den 25. um 19.30 Uhr, das ist eine Zentralbibliothek Hasengasse 4, Mittwoch, der 25.02. 19.30 Uhr, einen Film mit dem Titel Stolpersteine, Dokumentation, über die Stolpersteine und über Gunter Demnig. Und wer das nochmal sich genauer angucken will, der geht bitte ins Netz und gibt in die Suchmaschine, die er in der Regel benutzt, den Gunter Demnig ein, beziehungsweise Stolpersteine oder Naxos Kino, und dann werdet ihr einen Link dahin finden. Wollte ich noch erwähnt haben, also es gibt die Möglichkeit, sich damit noch zu vertiefen mit dem Thema. Es gibt die Möglichkeit, auch nach Offenbach zu gehen. Oder wenn man einen Stolperstein sieht, sich tatsächlich mal zu bücken und zu verneigen. Und wer weiß, vielleicht ist die eine oder andere Sache angetan, oder die eine oder andere Person angetan, sich mit dieser Thematik auch auseinanderzusetzen und das nicht einfach nur irgendwelchen anderen zu überlassen. Denn wichtig ist, mit der Geschichte sich auseinanderzusetzen, ist eine Möglichkeit, Gefahren für unser friedliches Zusammenleben früher zu erkennen, als es den Menschen in den 30er Jahren oder in den 20er Jahren möglich war, und aktiv Position zu beziehen und sich gegen Faschismus, Rassismus und Menschenverachtung auch zu wenden. Ich danke euch, dass ihr hier wart. Sagt noch einmal eure Internetadresse bitte.
Wir haben noch keine
eigene Kontakt.
Wir haben noch keine eigene Homepage. Momentan gehen die E-Mails noch an mich. b.leising@tele2.de. Wir treffen uns immer am ersten Mittwoch im Monat im Stadtteilbüro Mathildenplatz in Offenbach.
Mhm. Ja, ansonsten, was wird es nächste Woche geben hier bei Radio X? Ich bedanke mich noch einmal recht herzlich bei Barbara Leising und bei Günther Burkhardt, dass sie hier waren. Und wer die beiden mal kennenlernen möchte, persönlich, der hat die Gelegenheit, das bei einem Stadtrundgang zum Thema der Stolpersteine und zur Geschichte, NS-Geschichte in Offenbach zu tun, sie dort kennenzulernen. Und ja, es ist einfach, Barrieren gibt es keine. Worauf ich jetzt noch hinweisen möchte, genau, ich verplapper mich hier schon wieder, das war heute eine Ausgabe ABX Magazin am 19.02. Im Studio für euch war der Nils, und die Gabi hat mich bei der Recherchearbeit unterstützt. Gabi, sagt auch nochmal wenigstens Tschüss.
Tschüss.
Gut, und ja, ansonsten nächste Woche, genau, jetzt kommen wir endlich zum Schluss. Am 26.02. ist dann der Michael hier im Studio, und ich weiß noch nicht, was er machen wird. Dann am 12.03. kann ich jetzt schon sagen, gibt es einen Ausfall hier bei uns, bedingt dadurch, dass die Musikmesse läuft und Virusmusik zur Musikmesse etwas macht. Und ich sage dann jetzt hier Tschüss, wir werden nächste Woche nochmal darauf hinweisen, übernächste Woche. Und wer eine Sendung nachhören möchte, der kann das gerne tun auf der Seite abs-magazin.de. Dort gibt es unsere Sendung mehr oder weniger schnell zum Nachhören hochgeladen. Und ich verabschiede mich. Ich bin der Nils und ich bleib's, und wir hören uns bald wieder.